Intro.
Mikrofoncheck 1, 2, wer ist da?
Ach, du nimmst schon auf jetzt? Ah, okay.
Mann, das ist doch kein Intro.
Okay, Mikrofon 1, 2, check.
Du musst erstmal das Headset einstecken.
Dicker, hier wird nicht ein Headset gerappt, weil ich bin noch nicht Kollege im Jahr 2005 oder 3.
Er rappt ja nicht. Nein, Dennis, ich versuche gerade die Referenz vorzuführen, die du am Anfang hattest, weil nämlich Fatoni in der Booth auch sagt, dass er ein Headset braucht, um den Beat zu hören.
Das ist ja überpostmodern.
Ja, ich weiß. Das ist nicht clever.
Und damit dass wir willkommen zu Plattenbau,
dem einzig wahren Musikpodcast. Wir sitzen wieder im Plattenbau. Dieses Mal haben wir aber keine Platte vor uns, sondern nur eine gammlige CD.
Ja, zu der man aber sagen muss, diese CD war, glaube ich, sogar die erste CD, die ich online bestellt habe. Es handelt sich nämlich um Nocebo von Edgar Wasser und Fatoni und kam damals auch meistens nur auf CD, bis es irgendwann mal einen Vinyl-Re-Release oder so gab. Wollte ich mir sogar die Platte holen, aber hab's dann irgendwie, es gab noch ein paar und ich hab dann aber doch verkackt bis vor ein paar Jahren. Naja, ein
Pop. Von wem haben wir das schon erwähnt? Edgar Wasser und Fatoni.
Ja, genau. Die auch dieses Jahr ein Album rausgebracht haben, dessen Titel ich natürlich vergessen habe.
Ich auch. Wow. Ich habe reingehört und ich war nicht so begeistert. Aber
ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht begeistert war. Ich war eher etwas unterwältigt dahingehend, dass
ich liebe dieses Wort.
Fatoni sich zwar weiterentwickelt hat innerhalb der letzten Jahre, hier aber zu seinen doch etwas primitiveren Wurzeln zurückgekehrt ist und Edgar Wasser leider mitunter unter seinem Niveau abgefahren.
Ja, wie sehr oft in letzter Zeit. Dennis, wer ist denn überhaupt Edgar Wasser und wer ist Fatoni für die Leute, die es nicht wissen?
Lass mich doch erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Moneyboy hat auch eins gesagt, Edgar Wasser, du bist nur ein Schluck Wasser.
Und das hat er dann später nochmal referenziert? Weil ich weiß, dass es auch...
Edgar Wasser, du bist nur ein Schluck Wasser.
Ja, aber das war doch...
Es gab mal einen legendären Beef zwischen Moneyboy und Edgar Wasser, aber der soll heute nicht Thema sein, denn der kam erst später.
Aber Edgar hat genau diese Zeile doch auch in einem Song benutzt.
Okay, ja, na klar. Okay. Ich glaube, als Anspielung darauf. Also er hat es auf jeden Fall auch mal gesampelt.
Ja. Wie ist der Kaffee?
Krümelig.
Du musst den Krümel wegpusten. Das habe ich dir jetzt schon mehrmals gesagt. Und dann trinken. Das ist der Trick dabei.
Das musste ich die ersten Male nicht. Auf jeden Fall, Edgar Wasser ist ein Rapper, der, ich glaube, in Chicago geboren wurde oder so. Und dann aber, oder er hat zumindest ein paar Jahre in Chicago gelebt, die ersten Lebensjahre. Und dann kam er nach Deutschland. Ist ein Mann asiatischer Herkunft, glaube ich.
Ja.
Außerdem, ja, es ist Edgar Wasser ist ein Mysterium, muss man sagen. Der hat nämlich irgendwann mal angefangen, kleinere EPs, also wirklich kurze Projekte von teilweise nur so 10 Minuten im Internet hochzuladen auf seiner eigenen Seite, edgarwasser.de. Ich weiß gar nicht, ob die noch online sind.
Die ist noch online und man findet da aber mittlerweile nur die letzten, eine Handvoll Tracks, die er gemacht hat auf der Startseite. Aber wenn man sucht, findet man eine Seite, da steht sogar, wie man es von Edgar Wasser natürlich gewohnt ist, irgendwie so voll ironisch von wegen Archiv und nicht betreten oder irgendwie sowas. Muss ich nochmal nachgucken. Fand ich so semi-witzig, als ich gesehen habe, aber richtig geil, denn die ersten Tracks, die er rausgebracht hat, kann man da immer noch for free runterladen. Auch. Hier nochmal jetzt die Aufforderung an meinen Freund Franz. Lad jetzt endlich diese Songs runter und hör sie dir an. Du wirst es feiern, glaub mir.
Es ist also
genau dein Humor.
Kann ich nur bestätigen, weil du fandest ja auch das letzte KZ-Album im Jahr 2021 gut. Und ich glaube, dann wird dir der Edgar Wasser von, ich glaube, 2011 auch zusagen.
Ja, schon.
Ja, Edgar Wasser, ein Künstler, mit dem ich auch viel verbinde, weil der auch wirklich einer war, der mich damals 2013, 12 rum richtig zum Hip-Hop gebracht hat.
Das war auch einer der ersten Rap-Künstler, mit dem ich was anfangen konnte, weil du mir den natürlich gezeigt hast. Und du meinst halt, ja, der gefällt dir bestimmt, der ist voll ironisch und hat sehr clevere Texte, total verschachtelt und so. Der gefällt dir bestimmt.
Verschachtelt habe ich jetzt nicht gesagt.
Du magst es ja ein bisschen intellektueller. So hast du ihn mir damals verkauft.
Ja, und jetzt sieh da, wir machen jetzt einen Podcast, der doch gut funktioniert.
Ist großartig, es hat nur 5 Jahre gebraucht, ungefähr.
Ja, aber die Sache halt bei Edgar Wasser ist, dass er auch immer, glaube ich, so einen gewissen nicht kommerziellen Anstrich mitunter hatte oder sich nicht wirklich vermarkten wollte. Er ist auch ein Künstler, von dem es nur 2 Interviews, glaube ich, online gibt. Ich weiß nicht, ob die noch online sind, aber mir sind nur 2 bekannt aus den letzten Jahren. Der ist nämlich auch dafür bekannt, dann einfach mal auf Splash zu gehen und dann da tausende Interviews zu geben, um dann aber zu sagen, ja, bitte bringt die doch mal nicht raus. Generell hakt, glaube ich, hadert er auch manchmal ein bisschen mit seiner Internetpräsenz, weshalb zum Beispiel seine Seite und seine Songs auch nicht immer so gut verfügbar sind. Also manchmal sind die auch über ein paar Monate down, etc.
Oder man muss halt nach dem Link auf der Webseite ein bisschen suchen, bis man
genau
es findet.
Und er hat ein Album gemacht mit Fatoni, der ihn damals auch mehr oder weniger entdeckt hat, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der damals Teil von Creme Fraiche war oder kurz aus Creme Fraiche rausgekommen ist. Fatoni ist, glaube ich, einer, dem ich nicht mehr groß vorstellen muss. Den kennt man heutzutage.
Doch, stell dir mal vor, ist besser.
Okay, der hat als Freestyle-Rapper angefangen, beziehungsweise ist er damals als erstmals damit in Erscheinung getreten. War, glaube ich, auch im Theater aktiv.
Uff.
Ja, und konnte sich aber relativ schnell, glaube ich, mit seiner Freestyle-Herkunft nicht mehr so wirklich identifizieren, obwohl er wirklich erfolgreich damit war. Zeitweise war es angeblich sogar so laut.
Wie wird man erfolgreich im Freestyle?
Indem du sehr so gut freestylst mit deiner Crew, dass ihr bei Turnieren immer im Finale seid. Das heißt, du bist nicht mit deinen Leuten im Finale, sondern du trittst gegen deine eigenen Leute an, weil ihr halt so gut seid. Ja, die Präsenz von Edgar Wasser ist mal wieder nicht verfügbar.
Das steht zumindest auf der Website. Ich habe es nebenbei nochmal gegoogelt, edgarwasser.com. Man findet diese Seite, indem man halt die Reiter öffnet und dann ist an einer Stelle ein Plus, dann erscheint eine JPG-Datei, mit auf der drauf steht, diese Präsenz ist derzeit nicht verfügbar. Man kann aber draufklicken, es öffnet sich ein Link und siehe da, die Stockholm-Syndrom-EP,
Miami Vice
und natürlich die Edgar Wasser Free Track Collection, was, glaube ich, eins meiner Lieblingsreleases
ist. Mein Favorite ist Leuchtbuchstaben und Geisterschlösser.
Okay. Die Edgar Wasser EP ist auch ganz gut. Wir korrigieren 4 Tonnen Stahl mit einer Hand.
Oh, von dem, die habe ich sogar erfunden.
Und Nocebo auch. Kann man es auch umsonst hier runterladen? Nee,
ich glaube nicht.
Ich guck mal. Es öffnet sich ein Link zu Spotify.
Ja, genau.
Ja. Aber zurück zu Fatoni, Entschuldigung.
Weil Fatoni ist dann witzigerweise, ich muss sagen, ich fand Edgar Wasser damals, also auch vor allem noch auf diesem Album, noch wesentlich stärker, aber danach hat Fatoni angefangen, Kollaborationen zu machen mit beispielsweise Dexter, wo nicht nur einige schöne Tracks, sondern auch ganze Alben erschienen sind. Dann hat er mit Mine ein Album rausgebracht, also einer Sängerin, glaube ich.
Interessant.
Popmusikerin.
Ja, ja.
Das ist ein Album nur zum Thema Liebe, also relativ bekannt ist daraus der Song Rom-Com, glaube ich. Ich habe das Album lange nicht mehr komplett gehört, geht nicht so gut runter, aber es ist ein sehr interessantes Konzept, weil man halt wirklich zwei Leute hat, die, also eine männliche und eine weibliche Person, die sich halt mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Ja. Was hat er noch gemacht? Ja, er hat auch eine Menge mit Juicy U gemacht, würde ich mal behaupten. Also er ist halt, wenn man ein Allmann ist und wenn man links ist, dann hat man bestimmt schon mal den Namen Fatoni gehört, wenn man mit Hip-Hop was anfangen kann. Hätte ich jetzt mal behaupten. Das soll jetzt nicht negativ klingen.
Das gilt aber auch für Edgar Wasser, würde ich sagen.
Edgar Wasser nicht so sehr, habe ich das Gefühl. Okay, also der ist inzwischen, also
aber keiner kennt.
Ein bisschen unbekannter.
Kenner kennen.
Kenner kennen und Kenner wissen und Kenner sippen auch noch ein bisschen was von ihrem Wasser, das sie mit einer Magnesiumtablette versetzt haben.
Aus einem Schultheißglas. An dieser Stelle natürlich nicht gesponsert, aber wir wären offen, auf jeden Fall.
Schultheiß.
Alkoholfreier Podcast übrigens. So, was ist denn ein Nocebo, Dennis?
Ein Nocebo ist das Gegenteil doch vom Placebo, oder?
Ja, mehr oder weniger. Also ein Placebo ist ja ein Medikament, was keine Wirkung hat.
Ja.
Aber weil dir gesagt wird, es hat eine bestimmte Wirkung, kann es dich theoretisch auch heilen. Ja. Und ein Nocebo, da wird dir halt gesagt, dass es dich krank macht. Obwohl es eigentlich keine Eigenschaften hat. Also beispielsweise, ich sag dir halt, ey Dennis, hier ist eine Pille, wenn du das isst, musst du kotzen und dann wird dir halt wahnsinnig übel und du musst das Klo vollspeien.
Ich hoffe, du hast kein Problem damit, etwas länger auf Toilette zu verweilen, wegen den Nudeln, ne?
Die Nudeln schmecken übrigens großartig, Dennis ist ein sehr begabter Koch. Aber wie würdest du sagen, hat das Konzept mit des Nocebos, was hat das zu tun mit diesem Album?
Ich glaube, es ist sehr postmodern.
Okay, ja gut.
Nein, also das Ding ist halt, dass der Titel ergibt allein schon deshalb Sinn, weil er sich gut auch in vorherige Edgar Wasser-Titel einreiht oder auch sonstige, die er benutzt hat, wie zum Beispiel Stockholm-Syndrom, Tourette-Syndrom.
Ja.
Naja, ich finde, es passt gut rein.
Ja, schon.
Also es ist ein ähnlicher Humor. Und ich glaube, der Titel ist vor allem auf Edgars Mist gewachsen. würde ich jetzt mal behaupten.
Kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, was glaubst du denn? Du hast es ja gehört.
Was?
Munkelt man.
Sag wer. Also man muss sagen, wir haben, ich bin ja jetzt gerade bei Dennis auf Besuch in Berlin. Wir haben das Album dreimal über CD hier über deine Anlage gehört, ja, ungefähr. Und jetzt habe ich mich vorher nochmal hingesetzt und nochmal alles auf Kopfhörern gehört. Bis dann meine Konzentration in der zweiten Hälfte extrem nachgelassen hat.
Verstehe ich aber auch total.
Ja, werden wir dann ja auch nochmal drüber reden wahrscheinlich. Nocebo. Lass mich überlegen. Also du hast schon das Wort postmodern ins Spiel gebracht. Das Ding ist ja, dass an der Postmoderne sehr oft kritisiert wird, dass man eben so bekannte Konzepte der Postmoderne, der Moderne aufgreift, mhm, und die in einem ironischen Kontext versucht zu brechen und, ja, zu zeigen, wie unsinnig die alten Werte eigentlich auch sind. Die Postmoderne wird eigentlich immer erst dann interessant, wenn was Neues geschaffen wird, aus neuen Werten, wobei aber gleichzeitig vielleicht mit ein bisschen Romantik zurückgeschaut wird auf die alten Werte der Moderne oder auf die alte Ästhetik, ohne das Ganze komplett durch den Kakao zu ziehen, gibt auch die andere Seite, die Schattenseite der Postmoderne. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses sehr ironische Ding, diese sehr ironische Haltung, die auch sehr gegenwärtig ist in unserer Generation, muss man ja
aber
einfach so sagen.
Also auch damals war das schon ein großes Ding. Also
ja,
das Album
klar,
kam 2013
klar
raus, haben wir vielleicht nicht erwähnt. Für die etwas Jüngeren unter euch, ne, wir sind ja inzwischen betagte alte Männer, besonders ich mit meinen 25 Jahren, kann sagen, das war voll noch die Zeit, wo der Begriff Hipster halt noch wirklich präsent war, und heutzutage sagen das ja eher so Leute.
Stimmt, sagt keiner mehr Hipster, ne?
Das sagen noch Leute, aber ich habe das Gefühl, die haben sich dann einfach nicht weiterentwickelt, weil inzwischen, ja, gibt es nicht mehr wirklich Hipster, aber damals war das ein großes Ding, also so Leute wie Fetoni galten eigentlich auch als Hipster.
Okay, ja.
Aber ich habe noch einen Ansatz zu Nocebo.
Ja, ich war aber ja auch noch nicht fertig.
Achso, ja,
ich wollte halt sagen, dass diese sehr ironische Haltung in der postmodernen Zeit kann auch schon wirken wie ein Nocebo, würde ich sagen, weil eigentlich machst du, also das machen sie ja hier auch viel in den Texten, dass sie sehr viel referenzieren, ja, und das klingt dann vielleicht ein bisschen clever und man freut sich darüber, es ist aber auch ein bisschen herablassend und dadurch hast du eigentlich so eine Nullgleichung, also es wird, ja, selten irgendwas Neues, neue Bedeutung hinzugefügt.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass du Spaß hast bei den Tracks, also so könnte man vielleicht noch argumentieren, und vielleicht ist einfach...
aber kunstmäßig wird ja hier nichts Neues geschaffen.
Nee, eben, das ist das Ding, und das ist ja auch das Ding von Hip-Hop. Hip-Hop ist ja durch und durch postmodern, dadurch, dass es eben darauf aufbaut, dass du ein Sample nimmst, was existiert, was jemand anderes geschaffen hat, und du machst halt was Neues draus, ne?
Ja.
Und die Gefahr, die man halt läuft, wenn man sich nur in so Referenzschleifen bewegt, ist eben die Depression.
Mhm.
Und viele Kritiker der Postmoderne sagen eben, dass uns das dauerhaft als Menschen unglücklich macht, wenn wir immer nur Verweise haben und eigentlich das Original schon lange, lange vergessen haben, gar nicht mehr wissen, was das ist.
Hip-Hop.
Ja, Hip-Hop. Aber man muss schon sagen, wenn man mit dem Kopf mitnicken kann, ist das vielleicht schon... reicht das vielleicht doch schon aus, dass es
und jetzt komme ich
rettet
an und fische aus dem Fundus des spärlichen Edgar Wasser-Wissens, das ich habe, was aber doch recht enorm ist, weil es nicht so viel zu wissen gibt. Edgar Wasser hat mehrmals gesagt, dass Musik für ihn wie Therapie ist.
Mhm.
Und im Zuge von Therapien oder im Zuge der Heilung nimmt man ja Medizin zu sich.
Ja.
Und er macht ja die Musik, damit es ihm besser geht. Aber vielleicht ist die Musik dann auch nicht dafür da, dass entweder jetzt nicht zwangsweise ihm besser geht, sondern vielleicht uns nicht besser geht. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, Musik ist meine Medizin, wenn ich Musik höre, dann fühle ich mich so viel besser, aber vielleicht. Also es ist jetzt kein tiefschürfendes, Depression reißendes Album, auf gar keinen Fall.
Nö, ist es wirklich nicht.
Ja, aber es, also mit dem ironischen Augenzwinkern dabei, vielleicht hat das auch ein bisschen was dann damit zu tun.
Ja, ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich jetzt leider verloren habe.
Aber weißt du, was auch so manche verloren haben? Ihren Glauben. Und darum geht's nach. Es gibt ein Intro, das.
Das Intro, ja, genau.
Was wir hier referenziert haben. Aber danach gibt, ja, es direkt einen tief religiösen Track namens Jesus Christus.
Der gar nicht so religiös ist, wenn man mal ehrlich ist.
Ich wäre gerne Jesus, doch mit dem Respektfaktor vom Mohammed.
Oh, eine Sache. Dennis, als Dennis das erste Mal die CD hier eingelegt hat, ja, es war original so, dass er einfach den Text 1:1 mitsprechen konnte. Also er hat's in seiner DNS drin.
Ich habe das halt sehr, sehr gerne gehört. Das ist eins meiner liebsten Deutschrap-Alben.
Deswegen reden wir ja auch jetzt bei Plattenbau drüber.
Also bei Jesus Christus geht's eigentlich nur darum, das Album kam 2013 raus. Religionskritik war damals auch ein Thema, oder beziehungsweise Probleme mit Religion, also sowohl mit dem Islam, aber auch mit dem Christentum. Also dazu geht es beispielsweise, ja, in dem Text geht es auch zum Beispiel ein bisschen um eine Anspielung, gibt es auf die, wie ist es, diesen Charlie Hebdo.
Ja, genau.
Diesen Charlie Hebdo-Vorfall oder auch, darauf wird jetzt nicht im Text angespielt, aber das Christentum stand zum Beispiel auch mal wieder wegen einer Missbrauchsaffäre in Kritik. Und dementsprechend versuchen sie hier, ja, sich so ein bisschen über Religion lustig zu machen.
Aber eben nicht nur über Religion, sondern auch über sich selber. So, ja, wenn es zum Beispiel so eine Zeile gibt, wie zum Beispiel, ich stehe über 10 Jahre am Mic und habe nach wie vor keinen Erfolg, ist das auch durchaus selbstironisch, was halt immer mitschwingt.
Und das wird dann auch ein bisschen gebrochen, aber auch, wenn zum Beispiel sie sagen, scheiß auf Hip-Hop, ich will auf das Cover der Mobil. Ich weiß gar nicht mehr, was die Mobil ist.
Das lässt sich ja ganz schnell herausfinden.
Ach, das ist irgendwie so eine Politikzeichnung.
Uff.
Ah, okay. Ja, und im Endeffekt ist der Track jetzt nicht so, worüber man inhaltlich so großartig sprechen kann, abgesehen davon, dass der Track eigentlich schon alles vorgibt, was nicht Thementrack auf diesem Album ist, was ja doch schon so einige sind, also vor allem in der zweiten Hälfte, weil man muss sagen, sowohl Fat Edgar Wasser als auch Fat Tony kannte man zu der Zeit als zwei Künstler, die recht ironisch, spaßig unterwegs waren und dann eher so ein paar lustige Sprüche geklopft haben, besonders Edgar Wasser mit seinen vielen Wie-Vergleichen.
Und deswegen fällt es mir auch so schwer, über die Tracks zu reden, weil es reizt sich, also es, eigentlich macht es nur Spaß zuzuhören und diesen ganzen aneinandergereihten Gags
und sich Wortspielen. Zu erfreuen.
Ja, genau.
Das ist da eventuell auch das Problem, was Edgar Wasser dann mit der Zeit hatte, dass halt die Gagdichte irgendwann einfach geringer geworden ist.
Ja, irgendwann sind die Gags halt verbraucht, ne?
Ja.
Irgendwann sind sogar die postmodernen Witze viel zu oft gemacht. Worden.
Aber in einem anderen Track sagen sie auch, sie machen Postmoderne.
Dann frage ich mich, Edgar Wassers Qualität abnimmt und der nicht einfach die Postmoderne bringt.
Vielleicht muss er erst noch die E-Mail-Moderne erreichen.
Ah. Kann ich jetzt noch den Die Post ist da Gag machen oder nicht?
Oh, außerdem muss man bei Fatoni sagen, dass man im Gegensatz zu Edgar Wasser merkt, dass er wirklich aus der Freestyle-Ecke kommt und mitunter arg dumme Spits halt. Zum Beispiel mein absoluter Klassiker und absoluter Favorite ist, ich habe keinen Fetisch. Na gut, ich habe einen Fetisch. Ein Tisch, auf dem eine Fee steht. Verstehst du?
Ich Fetisch. Find, ja. Ich muss leider sagen, ich war kurz mal vor, was Ähnliches zu schreiben und konnte mich immer zurückhalten. Aber geh nochmal runter. Ich finde den ganzen den Teil, den du da aufgezogen hast, eigentlich ganz gut. Warte. Mittlerweile merke ich es. Es ist mir peinlich, wenn Rapper von ihrem Penis reden. Doch jedes Mädchen weltweit weiß, penismäßig ist kein Penis so groß wie mein Penis, auch nicht deiner. Nein, geht nicht. Nein, auch nicht rein theoretisch. Und dann geht's eben weiter. Ich habe keinen Fetisch. Und ich finde, nennt man das Reimkette? Ist das das richtige Wort?
Nee, ich würde eher sagen, die Zeile basiert großartig, also vor allem darauf, dass es halt um Wortwiederholungen geht.
Ja, genau. Und ja.
Naja, geht nicht. Theoretisch, Fetisch. Ja, das ist schon irgendwo eine Reimkette.
Penismäßig.
Aber das Fetisch-Ding ist zum Beispiel eher, das nennt sich Spit. Das heißt, wenn du dasselbe Wort aufeinander reimst, in unterschiedlichen Bedeutungen. Okay. Was hier ganz witzig ist, weil man muss halt sagen, ich finde die Fatoni-Parts zwar nicht sonderlich stark im Einzelnen auf dem Album.
Ich finde doch, dass sie schwächer werden.
Aber man muss sagen, dass er doch hin und wieder ein paar wirklich gute Zeilen zu der Zeit hat. Also allein die hier, dass er der Spit funktioniert eigentlich darüber, man bringt den Spit und es gibt ja auch, eigentlich sagt man erst, nimmt das Wort so, wie man es kennt. Dann gibt es diese Zweitbedeutung, die man in der Zeile danach bringt und dann rappt man eigentlich über was ganz anderes. Aber er bricht damit, indem er diesen Witz nochmal unbedingt erklären muss. Und ich finde, das ist, also Witze sind halt nicht lustig, wenn man sie erklärt. Und ich finde das dann einfach absolut genial, weil es bricht mit der Genialität des Spits eigentlich. Mal abgesehen davon, dass der Spit auch so unangenehm schlecht ist. Ach, und Rapper
so postmodern.
Und Rapper den Zwang haben, Witze erklären zu müssen.
Auf jeden Fall. Man muss auch sagen, dass das Rap-Publikum ja auch nicht das Schlauste ist. Also es ist vielleicht besser, wenn man es nochmal erklärt. So wie deutsche Fernsehserien auch nochmal immer alles erklären.
Ja, man muss halt sagen, Deutschrap ist ein...
Habt doch einfach mal Vertrauen in eure Audience. Das wäre vielleicht ganz cool.
Man muss halt sagen, Deutschrap ist ein Scherz, über den man mal gelacht hat, bis man festgestellt hat, dass er ernst gemeint war.
Ich will noch mal ganz kurz was hinterher schieben. Was nicht so relevant ist, deine Überleitung war toll, Dennis. Tut mir leid, dass ich das jetzt kaputt mache.
Das sollte zum Track Deutschrap jetzt ziemlich gehen. Was soll denn das?
Ich finde die Musik langweilig. Die Samples stehen hier mixtechnisch nicht im Vordergrund.
Nö, gar nicht.
Überhaupt nicht. Es steht der Text im Vordergrund. Ja. Und deswegen fällt es mir auch sehr schwer, irgendwie in irgendeiner Form musikalisch drüber zu reden, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, kannst du was zu der Auswahl der Sample generell sagen?
Also man muss halt sagen, es ist halt sehr klassischer Boom Bap halt aus der Zeit. Also die kommen halt aus
der Zeit. Haben sie nicht sogar einen Song, der heißt Boom Bap?
Bada Boom Bap. Aber auch ein Hip-Hop-mäßiger klassischer Ausspruch ist. Ah. Also die Produzenten auf der Album sind halt Maniac, Cap Kendricks, Edgar Wasser, Faulreter, Bustler, Provo. Ja, ich glaube, das sind alle. Und die bewegen sich halt alle in diesen typischen 2011, 2013, 2014 Sample-Ding so. Wenn man halt Spaß an diesem Sample-Ding und an der Boom-Bap-Schiene an sich hat, dann ist das halt schon spaßig bestimmt, aber es geht dann auch eher darum, dass das Sample darf auch nicht zu aufregend sein, damit du den Text transportieren kannst, zumal ja Edgar Wasser und Fertoni ja wirklich textgetriebene Rapper sind.
Auf jeden, ja, das steht das.
Weil sie halt Witze auf Beats erzählen und da deswegen sind die Drums auch eher wichtiger, dass die halt auch gut dann halt den, also die halt dann irgendwie gut halt durch nach vorne schieben, ne? Und das ist halt eine Bewegung, die, finde ich, vor allem losgetreten wurde halt von Hass und Hoden, beziehungsweise Retro-Gott und halt Hulk Hoden, wie sie jetzt heißen, mit den beiden Alben, Jetzt schämst du dich und danach noch Der Stoff, aus dem die Regenschirme sind, müsste es auch noch sein. Aber es gab noch andere, die zu dieser Zeit groß geworden sind und andere inspiriert haben, aber die würde ich jetzt als Haupteinfluss nennen. Moloch Dilemma könnte man zum Beispiel eigentlich noch erwähnen und Tiob. Und zu der Zeit kommt übrigens auch, Johnny Rakete übrigens. Und der hat ja auch auf seiner allerersten Platte, die er noch mit Meister Lampe gemacht hat, es ist ja soundmäßig ähnlich, wobei es da halt ein bisschen mehr knallt als hier, muss man sagen. Aber bei Johnny Rakete sind die Texte zum Beispiel da nicht ganz so wichtig, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall ist zum musikalischen Anspruch zu sagen, das ist ein Vorwurf, den Hip-Hop ja schon eine ganze Weile hat oder beziehungsweise sich auch lange anhören durfte. Das ist ja keine richtige Musik, das ist ja voll unmusikalisch, das ist total langweilig. Aber um es mit Flairs Worten zu sagen, du hast den Film halt einfach nicht gepeilt. Nein, also es ist halt wirklich, dass ich auch mit dem guten Max, mit dem wir eigentlich diese Folge aufnehmen wollten, der auch zusammen mit Jonas einen Podcast an den Start bringen möchte namens Schmuddelkiste.
Das ist kein Podcast, aber die Idee war, Video-Essays zu produzieren. Ach
so, okay.
Ja. Findet man auch schon auf YouTube, ist halt nur nichts drauf, also viel Spaß.
Aber ich meine, da haben wir dann auch mit jemandem, der eher aus dem Metal kommt, halt intensiv.
Max kommt aus dem Metal?
Nein, jemand anderes kommt aus dem Metal. Ach und Max so. Und ich haben mit ihm halt darüber geredet, warum man denn Hip-Hop hört und also vor allem ging es da auch ganz viel um Trap und dass es sehr voll anspruchslos ist und so. Es geht aber auch um ein Lebensgefühl und um die Interesse am Text. Und Jule Wasabi hat irgendwann mal gesagt, auch wenn Jule Wasabi nicht so die korrekte Atzin ist, Goethe wäre heute Deutschrapper.
Viele Dichter wären heute Deutschrapper, der Überzeugung bin ich.
Ja. Aber es gibt auch andere deutsche Rapper, die gerne jetzt deutschen Rap machen. Und damit sind wir beim zweiten Song. Deutschrap, somit das absolut postmodernste überhaupt. Willst du eigentlich immer noch mal postmodern erklären oder sagen wir jetzt einfach die ganze Zeit
das Running Game? Ich habe schon ein bisschen erklärt, was postmodern ist. Also
wir können
ja kann es ja noch mal kurz. Nee, wir können jetzt. Lass mal dazu noch mal kommen, wenn wir bei Collage sind. Da bietet es sich, glaube ich, eher an.
Okay, ja, Deutschrap ist quasi so. Wie kann man Deutschrap erklären? Es geht um Deutschrap.
Bei Deutschrap geht es um Deutschrap. Sogar Johnny Rakete hat einen Song, der sagt: Ich bin deutscher Rapper. Was? Wie geht es nochmal? Deutsche Rapper singen über deutsche Rapper. Guck mal, ich bin ein deutscher Rapper.
Ja, ja, irgendwie so. Weil ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, Dennis, Rapper haben nur zwei Themen. Straße und Hip-Hop. Oder Straße und Rap, irgendwie so ähnlich. Und es stimmt ja eigentlich auch im Endeffekt. Super, also Rapper rappen super gerne über Rap, sowohl positiv als auch negativ. Meist eher negativ. Das ist ein Track, wo es eher negativ ist. Aber dennoch faszinierend, weil es halt wirklich ein bisschen direkter halt auch ist. Ich glaube, das macht den für Leute, die nicht in diesem Deutschrap-Ding sind, sehr schwer zu greifen, weil halt viele Probleme halt auch aus der Zeit halt angesprochen werden, halt auf eine typische Art, wie sie halt entweder Tony oder Edgar Wasser meistens eher so in einzelnen Lines innerhalb eines größeren Textes halt machen und nicht so fokussiert wie hier. Da wird zum Beispiel darüber geredet, Deutschrap ist ein Moneyboy-Klick, den man krass behindert findet, aber nochmal anklickt.
Swag.
Und das ist ja auch so ein Ding, dass ja zum Beispiel Moneyboy vor allem auch zu der Zeit und auch schon seit ein paar Jahren davor so ein komisches Internetphänomen war, den man halt absolut belächelt hat, aber die Deutschrap-Community fand den trotzdem so unglaublich faszinierend, dass sie sich das trotzdem reingezogen haben.
Ich fand's auch heftig, weil man bei uns an der Schule hat man halt Moneyboy gehört, also die Jungs, die den Film gepeilt haben.
Ja, war bei uns auch so. Und das generell auch aus diesem Swag-Mob, was ja die Moneyboy-Community ist, also die richtigen Hardliner, da kommen ja auch so Leute raus wie Young Kira oder auch El Guni und sowas. Auf jeden Fall ist der Text halt durchsetzt auch mit Dingen, wie es gibt Anspielungen auf Vis-a-vis.
Übrigens, es gibt auf diesem Album so viele, der Name von Vis-a-vis wird so oft gedroppt. Ja. Irgendwann hat es mich genervt.
Vis-a-vis war damals eine Moderatorin für 16 Bars. Mhm. Es ist quasi die Deutschrap-Moderatorin.
Ja, ich stecke ja nicht drin in diesem Deutschrap-Ding, aber Vis-a-vis habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Und nach diesem Album habe ich ihn auf jeden Fall noch 25 Mal öfter gehört. Okay, so oft ist es hier nicht drauf, aber eine von vielen Anspielungen.
Aber das ist halt das Ding. Also im Endeffekt geht es eigentlich wirklich darum, so dieses... Man merkt halt, dass Fatoni und Edgar Wasser Deutschrap, dass das ist halt wirklich ein Thema für die ist. So, und deswegen mag ich diesen Track auch ganz gerne, weil ich das halt schon auch damals schon sehr gefühlt habe. Dieses Deutschrap-Ding ist super interessant, aber es ist gleichzeitig auch total hängen geblieben, aber du kommst einfach nicht davon los, weil du hast so ein inneres Bedürfnis, das halt durch diese Szene halt oder durch diese Musik befriedigt wird. Dennoch hängst du aber natürlich mit einem Haufen Sachen in einem Boot, die dir halt nicht gefallen. Ein großes Problem, was zum Beispiel auch die linke Szene hat, dass im Endeffekt ja gleiche Werte vertreten werden, aber man untereinander so unglaublich zerstritten ist.
Ja.
Und dementsprechend ist natürlich dieser Song auch eine Metapher für die linke Szene.
Es ist vor allen Dingen, weil die beiden ja eben auch eben Rapper sind, die schon Deutschrap eben machen. Ich finde es auch weird, dass so Außenseiter im deutschen Rap auch irgendwie immer auf deutschen Rap rumhangen müssen.
Aber niemand hasst so Deutschrap so sehr wie Deutschrap. Das habe ich auch mal jemandem gesagt und das ist halt einfach wahr, weil ich kann auch Kritik von Leuten, die nicht aus der Rap-Szene sind, also es ist nicht so, dass ich sie nicht immer verstehen kann, aber ich kann sie oftmals nicht ernst nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass die Szene auch nicht verstehen und diese Musik an sich und das Grundinteresse einfach fehlt. Deutschrap ist halt ein Lied, in dem es um Deutschrap geht. So, ganz einfach gesagt.
Und es ist ein Witz,
über den man mal gelacht hat.
Bis man versteht hat, dass er ernst gemeint war. Bis man
festgestellt hat, dass er ernst gemeint war. Dementsprechend würde ich sagen, wir sind damit einfach so durch mit dem Track, ne?
Jo, ja, würde ich auch sagen.
Einfach jetzt mal zum nächsten, und zwar Bada Boom Bap.
Ey, ich kann echt merken gerade, dass ich überhaupt nichts erzählen kann dazu. Gar nichts.
Zur Not?
Überhaupt nicht.
Zur Not schmeißt du die Folge dann einfach weg. Ist mir doch egal.
wie unsere Low-Folge.
Du musst dir jetzt einfach 30 Minuten anhören, wie ich über dieses Album rede.
Das finde ich
dann kommen wir zum Beispiel zu Bada Boom Bap, zu dem es auch einen Remix gibt auf dem Album. Das ist der letzte Track, beziehungsweise eigentlich vorletzte Track, weil es gibt einen Hidden Track. Das Album hat ja 5
Tracks. Das ist auch das Schöne an der CD. An der CD ist ja wirklich lange Stille, bevor der letzte Track kommt, weil es ja eben ein Hidden Track ist. Auf Spotify ist das nicht so und es nimmt diesen Effekt so ein bisschen weg. Mal abgesehen davon, dass er auch auf der Trackliste draufsteht.
Nee, er steht nicht auf der
Trackliste. Ja, aber auf Spotify halt.
Achso.
Hä, hier steht er auch drauf.
Nein, Bada Boom Bap, ja, das ist der Remix, aber der Song, der Hidden Track heißt Boom Biddy Bye Bye.
Ah.
Ja, ja.
Oh, dann könnte es natürlich sein, dass ich Quatsch erzähle und der gar nicht auf Spotify ist.
Das kann gut sein.
Dann müsst ihr euch auf jeden Fall die CD holen, ne?
Das Witzige ist ja auch, dieses Hidden Track-Ding, das ist ja so ein absolutes 90er-Ding gewesen. Zum Beispiel, sehr bekannt zum Beispiel durch Nirvana.
Ja.
Der letzte Song geht ja irgendwie 20 Minuten oder so auf der CD, weil dann halt noch ein Hidden Track ist. Die Ärzte haben auch Hidden Tracks gemacht, die aber teilweise vor dem ersten Song waren. Das funktioniert auch, aber das kannst du nicht mit jedem CD-Spieler abspielen. Da brauchst du spezielle CD-Spieler für, weil du dann nämlich zurückspulen musst beim ersten Song. Relativ faszinierend. Bada Boom Bap ist dahingegen ein Song, den ich ganz interessant finde, auch fürs Sample, fürs Remixen, weil zum einen finde ich halt den Beat vom Remix ganz geil. Und man muss sagen, sie versuchen hier so ein bisschen so den Werdegang von sich als Deutschrapper darzustellen. Zumindest für Tony versucht das in seinem ersten Part und erklärt so ein bisschen, wo er herkommt, wie das halt auch ist, wenn man halt so ein hängengebliebener Hip-Hopper ist, der halt einen Song macht namens Deutschrap. So, dann sitzt du halt da und du machst Graffiti, du freestylst ein bisschen, du trinkst deine Bags oder so. Man hört halt die ganzen Rap-Classics wie Tupac oder so. Wobei ich heutzutage niemanden mehr kenne, der ernsthaft noch Tupac hören möchte.
Mein Bruder.
Ja, aber dein Bruder steht doch, glaube ich, auch auf Oldschool-Stuff.
Ja.
Ja, aber Leute, die so auf Modern-Stuff stehen, Tupac maximal overrated. Ich sag, wie es ist. Und dann kommt der Edgar Wasser-Part und ich finde den Edgar Wasser-Part wirklich toll, weil er ist halt so ein typischer Edgar Wasser-Part, dass er so eine ganz komische Geschichte erzählt, wo er zeichnet quasi das Bild von New York in den 90ern, das Ghetto halt, dass du da deine, so die kaputten Straßen, Zigarettenrauch, generell Rauch in der Umgebung, du hast einen Walkman, du hörst Biggie, Kiffgras und so alles. Und dann kommt aber irgendwann dieser Bruch, wo du meintest, Dennis, das ist voll postmodern, wo er dann sagt so, währenddessen sitze ich in Deutschland in meinem Kinderzimmer. Und ich mag es total an Edgar Parts, dass er halt, also manchmal halt, wenn er halt, er ist halt ein Geschichtenerzähler, so. Eine Geschichte,
ja,
der du aber auch und gut folgen kannst,
wenn du möchtest. Du hast es schon gesagt, er spinnt oft sehr lange Geschichten, die dann irgendwie irgendeinen ironischen oder überraschenden Bruch bekommen, was mich immer auch sehr an ihm gereizt hat.
Ja, das hat er zum Beispiel auch gemacht in dem Track Detektiv Edgar, wo er eine Detektivgeschichte erzählt, die dann am Ende einen wirklich interessanten Turning Point hat. Der jetzt nicht der einfallsreichste ist, aber sehr, sehr gut platziert ist. Oder auch zum Beispiel, wenn man sich die...
Er hat einfach komödiantisches Timing drauf.
Das ja, muss
man
das,
sagen.
Das...
Und dabei das hilft halt auch der Beat, muss man sagen.
Ja, doch. Das ist wirklich, zum Beispiel hat er auch eine der berühmtesten Edgar Wasser-Zeilen, wo auch Fatoni meinte, da hat er gemerkt, dass der Typ wirklich genial ist, als er gesagt hat, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was für ein Schrank.
Das ist postmodern.
Ja, oder dass er zum Beispiel gesagt, dass er zum Beispiel so Zeilen gesetzt hat, wo so ein offensichtlicher Reim kommen müsste, aber dann hat er stattdessen ein überlanges Wort hinten rangehangen, um diesen Reim nicht bringen zu müssen, aber den Beat trotzdem zu füllen. Der Mann versteht schon, was er macht. Und wenn ihr das näher kennenlernen wollt und keinen Bock auf das
Album habt... Oder er verstand es mal.
Er verstand es mal. Dann hört euch, wenn ihr das ein bisschen in einem Song abgehandelt haben wollt, die Splashneck-Cypher von ihm mit Fatoni und Mackes an und noch irgendjemand anderen, den ich vergessen habe, weil er mich nicht interessiert. Ja, Bada Boom Bap. Warte, woher kam dieser Begriff nochmal? Das ist doch so ein ganz typischer Rap-Ausspruch gewesen.
Keine Ahnung, würde inhaltlich passen, dass du das nicht weißt.
Ich habe halt verpeilt, wo der herkommt. Aber jetzt kommen wir zu, ich bastel eine Collage und jetzt darfst du reden.
Warum muss ich da jetzt reden? Keine Ahnung. Also in dem Track geht's halt sehr krass darum, dass man eigentlich sowieso nichts Originelles mehr schreiben kann und ist deswegen auch komplett normal ist, dass man einfach alles plagiiert. Mhm. Und Fatoni hat zum Beispiel auch eine Zeile, wo er sagt, dass er eigentlich Rap erfunden hat, obwohl der und der Typ, ich habe die Zeile jetzt nicht vor mir, das schon 30 Jahre vor ihm gemacht hat oder so.
Aber Flair hat doch Rap erfunden.
Kann auch sein, ja. Ja, guck, siehst du, manchmal...
Dafür bräuchten wir jetzt, Max, das ist ja eine richtige Frechheit, dass er nicht hier ist. Er würde genau darauf
antworten. Wir können ihn ja anrufen. Ich rufe ihn jetzt an. Ich rufe Max jetzt an.
Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht...
Ich habe doch gesagt, der Junge hat viel zu tun.
Lassen Sie eine Nachricht nach dem Ton.
Frage, hat Curtis Blow Rap erfunden? War es für Tony oder war es doch Flair?
Also das ist doch jetzt Quatsch. Hört Max seine Mailbox ab?
Ich glaube nicht.
Ich auch nicht.
Nein, das Ding bei Ich bastel eine Collage ist einfach, dass im Endeffekt muss man sagen, ich kann mir vorstellen, wie das Album halt entstanden ist, dass sie halt da saß und einfach super viel Spaß zusammen gehabt haben und es hieß so, okay, wir haben ein grobes Thema und wir überlegen uns eine grobe Hook, die diese Idee am besten aufgreift und jeder schreibt irgendwie so ein bisschen einen Part dazu. Das ist ja auch eine relativ gängige Praxis eigentlich im Hip-Hop, dass man eigentlich zuerst ein Thema und eine Hook hat und dann auch erst die Parts macht.
Ja,
okay. Oder man hat Parts, die zufälligerweise zusammenpassen und scheißt dann irgendwie noch eine Hook zusammen. Und hier besteht es halt daraus, dass man halt dieser Song steht damit auch relativ sinnbildlich auch wieder fürs Album, weil die Hook besteht eigentlich nur aus Zitaten. So, und es wird auch gesagt, ich bastle eine Collage und dann zitiert man Casper, man genau. zitiert, ich glaube, hier, wie hießen sie gleich?
Ich bin ein Grizzly jetzt.
Mann, ich habe den Namen vergessen. Absolute Beginner zitiert man, dann Bushido wird zitiert oder Kool Savas oder Sido und ja, wie sie alle
was
heißen.
Was natürlich aber auch wiederum eng verflochten ist mit dem Hip-Hop, weil wir haben es schon erwähnt, Hip-Hop besteht aus Samples, also ist eine Sound-Collage aus ja. verschiedenen Drums und aus den Samples, die man benutzt. Gleichzeitig ist aber auch der Verweis auf Rapper, das sage ich jetzt als jemand, der keine Ahnung von Rap hat. Viele Rapper referenzieren ja auch Rapper, die sie beeinflusst haben.
Ja.
Und verweisen auf Zeilen, die schon mal benutzt wurden. Und das ist eben insofern, also, und sie reflektieren ja hier auf ironische Weise darüber, dass sie es auch so oder so machen würden eigentlich, was halt
ja, und das Witzige ist halt auch, dass du an dem Song merkst, dass zwar sowohl für Tony als auch Edgar Wasser, die stehen ja eigentlich für diesen intellektuellen Rap, sage ich mal, für diesen Rap mit Anspruch, eine ja. Phrase, die ich unglaublich hasse.
Weil deren Intellektualität auch eigentlich nur bedeutet, dass man erklärt, was sowieso alle schon wissen und sich deswegen schlau fühlt. Das ist wie einen Witz zu erklären.
Nee, eigentlich. Ich glaube, sie werden deshalb als intellektuell angesehen, weil sie halt keinen Straßenrap machen. Aber das Ironische an der Sache ist, dass Edgar Wasser und Fettoni und auch der zitierte Casper total auf diesen Straßenrap abfahren. Also zum Beispiel der zitierte Sido mit Ich schmeiß die Fuffis durch den Club oder auch Bushido und auch Savage mit Songs, wo er darüber rappt, wo er sagt, lutsch meinen Schwanz. Alle nur mit viel Geld, lutsch meinen Schwanz und so. Das sind halt deren Einflüsse gewesen. Und deshalb ist zum Beispiel auch ein Edgar Wasser so harsch in seiner Ausdrucksweise, wie er halt auch ist. Also Edgar Wasser, okay, seine Ausdruckweise ist jetzt nicht harsch und krass aggressiv und vulgär, aber seine Aussagen
kommt drauf an halt.
Inhaltlich aber eigentlich schon. Also der kann, vor allem in seiner frühen Zeit hat er ja sehr viele Nazi-Vergleiche auch gebracht und das ist ja
hier auch.
Das ist ein sehr derber Humor, der ganz klar halt auch dadurch auch, also darin auch irgendwo seine Wurzeln findet, jetzt nicht in der direkten Ausdrucksweise, sondern im Spirit, den du halt verbreitest. Dass du sagst, okay, ich kann sowas sagen, ich kann Sachen sagen, die über die Stränge schlagen, ich kann Dinge sagen, die nicht allen gefallen. So. Was sehr ironisch ist, weil Edgar Wasser und Fettoni damit in genau dem gegenteiligen Milieu am Ende landen. So.
Ja.
Wobei ich glaube, die sich auch teilweise davon halt auch abgrenzen wollten, weil gerade ein Edgar Wasser hat sich in der Zeit sehr intensiv über Flair lustig gemacht.
Edgar Wasser hat so ein bisschen die Vibes von einem Schuljungen, der früher immer verprügelt wurde und dann aber Witze gemacht hat über die Jocks in der Schule, die sie nicht gepeilt haben, was ihn wiederum vor der Prügel bewahrt hat.
Ja, vielleicht. Außerdem muss ich zu dieser Zitatsache sagen und Collagen bauen, dass es halt auch immer so ein Ding im Hip-Hop ist. Also klar, Hip-Hop ist ein Collagen-Genre, könnte man so sagen. Es ist ja postmodern.
Ja.
Aber dieses Zitieren von anderen Rappern ist ja auch eine brandgefährliche Sache. Also, weil es gibt nämlich normalerweise, wenn du Sachen von anderen Rappern einbaust, cuttest du ja eigentlich. Also, du machst diese Scratches und so.
Genau,
und dann hörst du den Originaltrack mit so ein, zwei Zeilen. Also, eigentlich eher eine Zeile oder vielleicht auch nur zwei, drei Wörtern. Ich rede schon wieder so schnell. Das tut mir furchtbar leid.
Alles gut, ich kann dem gut folgen.
Auf jeden Fall.
Es gibt auch, glaube ich, eine auf der halben Geschwindigkeit Abspielfunktion auf
diversen Podcast-Anbietern. Geil. Nutzt die, damit wir noch längere Laufzeit haben.
Aua!
Nee, aber auf jeden Fall ist es halt wirklich ein Problem, wenn du halt nicht cuttest, sondern halt 1:1 selber zitierst, weil dann gibt es nämlich den Vorwurf auch des Bitens ganz oft. Und das wird in dem Track gar Biden. Nicht mal so wirklich.
Biden bedeutet?
Biden ist, okay, das beste Beispiel für Biden ist der Song hier von der Sugar Hill Gang. Dieser ist sehr hip. Ha, the Hibbit, Dip. Mm. Da wird im Text gesagt, and never let the other MC steal your rhymes.
Mm.
Witzigerweise hat er die Zeile aber von jemandem geklaut.
Das ist sehr postmodern.
Das ist vor allem deshalb drastisch, weil es halt das erste offizielle Hip-Hop-Release war. Also es geht darum, Biden ist, wenn du eine Zeile von jemand anderem klaust und als deine eigene verkaufst. Wird ja hier in dem Track nicht gemacht.
Ja, klar. Hier ist es eine ganz klare
genau. Referenz. Genau, ja. Und es gibt auch einen Song, wo Edgar Wasser auch Biting mehr oder weniger vorgeworfen wurde, was zwar Quatsch ist, aber zu dem Song kommen wir auch gleich. Und ja, deshalb finde ich, ist das halt ein relativ spannender Track, weil er halt die Einflüsse halt von Künstlern zeigt. Retro God hat einen ähnlichen Song mal gehabt, der hieß Rapper, die ich mag, wo er sagt, Rapper, die ich mag, passen nicht in eine Liste. Und dann zählt er nur Rapper auf, die er geil findet, weil Künstler werden ja auch ständig gefragt, vor allem im Rap. was sind deine Einflüsse, wen findest du cool, wann kommt Feature mit dem und dem, und vor allem dieses wann kommt Feature mit dem und dem ist ja auch immer eine indirekte Frage nach, findest du den und den cool.
Man erinnere sich nur an den Deutsch-Pop-Klassiker-Lieder von Adel Tawil, wo er auch nichts anderes macht, als mit Songzitaten um sich zu werfen.
Ja, es gibt in dem Sido-Remix oder diesem Sido Megatrack 3080 gibt es einen Part von Lars, der nur aus Sido-Songs besteht. Oder vor allem aus Sido-Titeln. Es kann ganz cool sein. Aber um Sido geht es nicht jetzt. Auch nicht um Lars, sondern es geht um den Song Nicht Jetzt. Welcher auch damals neben Deutschrap eine Single war, die rausgekommen ist mit einem Video, was ich unglaublich cool fand. Du hast das Video bestimmt nicht gesehen.
Nein, ich habe kaum recherchiert zu diesem Album. Es tut mir sehr leid.
Und so. Das Deutschrap-Video wurde übrigens auf Splash gedreht, meines Wissens. Das ist auch sehr witzig. Nicht Jetzt ist ein Song, der, wo es eigentlich darum geht, dass man in seinem Leben nichts geschissen kriegt, aber eigentlich gerne was ändern würde, aber man will es halt nicht jetzt machen.
Man
geht es halt um Prokrastination.
Ja, schon. Es geht aber auch ein bisschen, was bei Edgar Wasser auch immer wieder Thema ist, man ist unzufrieden mit dem System, dem, wie es läuft. Und man findet, man sollte eigentlich irgendwas ändern, aber man möchte auch nicht die Person sein, die jetzt aktiv wird. So, also es ist halt, schwach.
Ja, aber ich muss sagen, mich hat der Song sehr bewegt, weil bei sowas schwebt für mich auch immer so eine, ja, halt auch diese Angst weg, dass halt die Situation, in der du dich befindest, dass die sich halt ändert, weil manchmal fühlt man sich in seiner Opferrolle halt auch ein bisschen zu wohl.
Ich fühle auch die Zeile Essen, Kacken, Duschen und das war jetzt nicht mal die Hälfte, weil er so viel zu erledigen hat. Und dann soll man sich noch um eine Karriere kümmern? Fühle ich sehr.
Das ist halt auch, also gerade der Edgar-Part, da geht es auch viel um, also man kann das auch schon als eine mentally ill Person halt total, denke ich, nachvollziehen und es war seiner Zeit inhaltlich auch, würde ich schon sagen, definitiv voraus, weil ich habe auch viele Freunde, die mir sagen, ja, ich habe heute mein Zimmer oder meine Wohnung aufgeräumt und ich fühle mich jetzt voll geil, weil ich bin in meiner scheiß Depressionsphase, ich habe auch was hingekriegt.
Fühle ich sehr.
Das hatte ich vor ein, zwei Tagen, als ich die ganze Wäsche gemacht habe und dann doch mal irgendwann gekocht habe, so ein bisschen. Ich habe mich dann schon ein bisschen geil gefühlt.
Dennis hat sich auch jetzt gerade eben geil gefühlt, weil wir den ganzen Tag gegammelt haben. Es ist jetzt nach 5 Uhr.
Ich bin auch als letzter aufgestanden, erst um 13 Uhr.
Und er ist dreimal eingeschlafen, nachdem er schon aufgewacht war. Und jetzt hat er sich gerade angezogen, weil er meinte, er muss wenigstens eine Sache geschissen kriegen heute. Aber wir haben ja den Podcast heute.
Ich fühle mich dann auch einfach besser, wenn ich mich angezogen habe.
Das ist schön, das ist wahr.
Oh, okay. Und bei dem Song ist halt auch ganz interessant auch das, und das habe ich ja zum Song davor geschrieben, es gab einen Biting-Vorwurf, weil Edgar Wasser rezitiert im Outro einen längeren Part von Sido, wo er der ist vom Song, ich glaube Chill oder Relax heißt der Song, ich glaube Relax, von der Agro-Ansage 2, also ein Song, der relativ alt ist und dampft mit, untermauert er auch nochmal, wo er herkommt. Ja, sadly habe ich jetzt nichts zum Fatoni-Part gesagt. Ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber da muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist in Ordnung, aber
wir reden nicht jetzt über den Fatoni-Part.
Aber lass uns noch mal ganz kurz, scroll noch mal runter, weil ich sehe gerade ein sehr schönes Zitat, das man als Fazit nutzen kann. Bisschen Bildungsbürger, bisschen Proletariat, ein bisschen auf der Street, bisschen Volontariat.
Die Zeile fand ich damals richtig geil.
Ich finde die auch sehr gut.
Ich wusste, was Proletariat war
damals. Aber jetzt weißt du es ja, mein Junge.
Ja, jetzt benutze ich es auch ganz gerne. Ein Song, der, also ich würde sagen, ist auch mein Lieblingssong auf dem Album.
Wirklich?
Ja, schon, weil ich habe den wirklich sehr gefühlt und je älter ich werde, desto mehr fühle ich den.
Ja, meiner ist Collage, also ich baue mir eine Collage auf jeden Fall und der nächste Track, glaube ich, Kunst, ja, ist der nächste. Den finde ich auch sehr gut. Der so ein bisschen an dieses bisschen Street, bisschen Volontariat anschließt. Es geht nämlich um die ganzen Leute, die irgendwas mit Medien studieren und deren Papa denen immer sagt, du hättest auch Mediziner werden können.
Ja, diese also auch sie spricht für aus diesem Track so ein bisschen diese Verteidigungshaltung, in der Rapper auch immer wieder sind. Also vor allem gegenüber Deutschrap.
Weil Rap keine Kunst ist, ne?
Ja, natürlich.
Deswegen heißt der Track ja auch Kunst.
Nee, weil sie das sagen wollten, ich bin Künstler.
Ich bin ein waschechter Künstler. Ich bringe meine Gefühle zum Ausdruck.
Lassen Sie mich durch, ich bin Künstler.
Ja.
Ist Delay. Die Hook.
Delay. Oh mein Gott, es gibt ist das auf dem Track? Ist auf dem Track. Okay, es gibt eine Stelle, die ich wahnsinnig lustig fand. Es gibt halt diesen Effekt, den man auf Vocals, aber auch auf Instrumente drauflegen kann, und zwar Delay. Mhm. Ich lege den an dieser Stelle drüber, damit man es hört. Und an einer Stelle sagt Fatoni halt Delay und macht dieses Delay mit seiner Stimme nach und sagt eben Delay. Und ich musste so lachen, als ich es mal gehört habe.
Ich bin Poet, quatsch mich nicht voll. Nee, also das ist halt wieder auch so ein Ding, das ist halt, es ist wie es ist. Verstehst du, Dicker? Um diverse Deutschrapper zu zitieren, eine beliebte Frage in Deutschrap-Interview ist, in die Aussage von Rappern ist, weißt, was ich meine? Und
das ist aber voll kopiert, weil das sagen halt afroamerikanische. Das ist
ja klar.
Das ist total cringe.
Ja, na klar.
Das ist richtig cringe.
Es gibt Interviews, da sagen das Rapper nach jedem Satz.
Ja, und das haben sie einfach nur kopiert. Das ist Teil des afroamerikanischen Dialekts. Ja, das ist richtig cringe.
Ah. Dir ist schon klar, dass viele Rapper sich ein bisschen zu sehr an Amerikanern.
Natürlich ist mir das klar.
Um Flair zu zitieren, die Amis haben halt den Film gepeilt. Dicker, wenn Drake am Ende sagt, so, weißt du, was ich meine, so, dann mache ich das halt ja auch.
Know what I mean?
Ja. Ja, danach kommen jetzt.
Oh, weißt du das auch? Weißt du, woran mich das erinnert? Es ist immer richtig, richtig schlimm, wenn du dir Interviews anguckst mit Ami-Rappern und dann schaust du in die Kommentare und dann schreiben Leute: Yes, Kendrick, I do in fact know what you mean. Und es ist so unangenehm, weil es sind nämlich tausende Leute, die diesen selben unlustigen Gag machen.
Also kleiner Exkurs. Ich finde die meisten Deutschrap-Interviews total unangenehm und man muss halt sagen, generell der deutsche Journalismus hat ein unglaublich großes Problem damit, dass er aus sowohl geballte Inkompetenz besteht und Leuten, die halt gerne kompetent wären, aber entweder am Publikum scheitern oder an den Rappern an sich, die zum Beispiel auch gar keinen Bock haben, darüber zu reden. Also ja, ich kann verstehen, wenn du gefragt wirst, so, ja, warum sagst du denn das und das auf dem Album,
dass
du
dann halt sagst, ich bin
Poet, quatsch mich nicht an, aber gleichzeitig wollen Rapper halt auch prinzipiell keine kritischen Fragen haben, weil sie Interviews nur als Plattform nutzen, weil sie verstanden haben, dass sie als Plattform größer sind als Rapper, als die Journalisten, was ein sehr uncooles Machtverhältnis ist, muss man sagen. Allerdings spielt der Journalismus da halt leider im Deutschland mit zu sehr.
Wieso ist das ein uncooles Verhältnis?
Weil die Presse, die Deutschrap-Presse ist halt einfach komplett unnötig und für den Arsch. Es ist halt wirklich nur erweiterter Social-Media-Kanal für Rapper.
Und du hättest es gerne anders?
Ich hätte halt gerne, dass es weniger Selbstdarstellung ist und wirklich
Kritischer Journalismus.
Ja, kritischer Journalismus. Ja, danke. Genau. Gut. Was, glaube ich, auch ein Grund ist, warum Edgar Wasser gibt ja auch keine Interviews, eben weil er seine Kunst nicht erklären möchte und will, dass sie für sich steht. Das ist, finde ich, ein okayer Ansatz, den ja auch inzwischen auch einige Rapper verfolgen, vor allem in den neuen Generationen. Aber ja. Ja, liegt halt auch an der Natur der Sache, dass halt deutscher Journalismus es auch nicht geschissen kriegen würde, ein gutes
Interview mit Edgar Wasser zu tun. Das hat tatsächlich aber, also dass der Journalismus so schwach ist, hat tatsächlich auch wirklich was zu tun mit der Zeit, in der wir gerade leben, mit der Internetzeit. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber
deutscher Journalismus ist leider auch schon die letzten 20 Jahre scheiße gewesen.
Ja, kann sein.
Kunstjournalismus. Schau da an dieser Stelle an Falk Schacht. Kommen wir zum Song Fans, einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, okay. Weil er sich sehr spitz mit den Fans auseinandersetzt, also die Sicht, die Rapper auf Fans haben, weil man muss sagen, dass, und das hat sich auch in der Zeit damals gezeigt, Deutschrap-Fans sind unglaublich treu gewesen, also die Verkaufszahlen, es gab ja eine Zeit, da war die Musikindustrie am Boden, das ist so 10, 15 Jahre her vielleicht.
Wegen Napster,
genau. Und den illegalen Download.
Und jetzt geht's ihr viel besser, denn jetzt werden Künstler unterbezahlt durch Spotify.
Yeah, und man kann es nicht mehr auf FatRap runterladen. Eine Frage, wann hast du das letzte Mal einen auf YouTube, auf RedTube runtergeholt? Das, wo ich jetzt hier gerade so lese.
Da muss ich 11 gewesen sein oder so.
Oh, früh angefangen auf jeden Fall.
Nee, das war ironisch gemeint.
Und man muss halt sagen, der Fatoni-Part ist halt wirklich so ein Part, den ich mir auch wirklich so vorstellen kann, dass halt Rapper wirklich so denken, dass sie dieses so, ja, du bist ein Fan, komm zu jedem Konzert, ich mache ein Foto mit dir, okay, bist du eine Frau, kommst du in mein Hotel, ganz klar, so eine richtige von oben herab Haltung die man ja auch mitunter schon auch öfters mal mitkriegt auf Social Media. Und dann kommt der Edgar-Part, der halt auch wieder so ähnlich ist wie der auf Bada Boom Bap, wo er wieder eine Geschichte erzählt, wo es eigentlich darum geht, dass er einen fanatischen Fan haben will, der sein komplettes Leben aufgibt, der für ihn kocht und so, der sich selbst verletzt und so die ganze Scheiße für ihn. Einfach, der will einfach eine Puppe haben.
Ja, aber ich find's auch toll, wie sich der Part entwickelt, weil er fängt nämlich an mit, wenn du ein Edgar-Wasser-Fan bist, da mach mal dieses Lied hier lieber aus und schäm dich, du Bastard. Ja. Dafür, dass du dich von so einem dämlichen Quatsch ablenken lässt. Du hast Besseres zu tun.
Wenn du ein echter Edgar-Wasser-Fan bist, dann hörst du keinen Sprechgesang, sondern dunkelst deine Zimmer Wände ab mit Klebeband.
Genau, womit er ja auch wieder ein bisschen seine eigene Fanbase verarscht, die halt auch ein bisschen intellektueller ist, und man kennt Leute, die, also nee, das ist vielleicht ein Stretch, aber ich habe das Gefühl, Leute, die so ein bisschen in Anführungszeichen intellektuelleren Kram oder als intellektuell geltenden Kram hören, sind tendenziell oft eher Leute mit Mental Illness.
Ja.
Und Edgar Wasser hat ja selber auch damit zu strugglen, was ja auch immer wieder ein Thema bei ihm ist. Und dann wird das halt irgendwann zu so einem, ich will einen Haussklaven, der für mich allen Kram macht und mich wie so eine Ikone verehrt und basically ein Hund wird.
Ja.
Jo. Also es ist mal wieder so ein typischer Edgar-Wasser-Part,
der sehr postmodern
ist. Wo ein toller Bruch drin ist. Postmodern ist er gar nicht so sehr.
Ach, doch mal die Fresse dahin. Ich habe jetzt sofort postmodern gelernt, jetzt benutze ich das auch.
Okay.
Und dann gibt es jetzt eigentlich schon noch zwei Punkte auf dem Album, nämlich einmal den Zweiteiler Diktator und Deutschland. Wir kürzen das jetzt stark ab.
Ja, weil warum findest du den nochmal so toll, Diktator von Deutschland? Das ist, pass auf, jetzt darfst du das Wort postmodern benutzen. Es wird nämlich ein Klassiker der deutschen Musikszene zitiert, nämlich der Song Wenn ich König von Deutschland wäre.
Ja.
Genau, von wem auch immer.
Vom geilen Fickboy Rio Reiser,
glaube ich. Du bist so gut, Dennis, Alter.
Ich liebe Rio Reiser.
Das ist schön.
Ja, und genau. Die Leute im besetzten Haus.
Es wird halt umgemünzt auf Diktator von Deutschland. Und es ist aufgeteilt in zwei Teile. Dazwischen ist der Song Smile. Und ich glaube, Edgar Wassers Teil kommt zuerst, ne?
Ja.
Und Edgar Wasser hat so eine Fantasie, haben wir schon erwähnt, er hat auch asiatische Wurzeln, er hat quasi so eine Machtfantasie, wo quasi alles, was Deutschland mit den Juden und Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dass das jetzt umgedreht wird und das alles mit den Deutschen passiert. Und Fatonis Part habe ich nicht gecheckt. Ich glaube, der war...
Fatonis Part ist quasi wie jemand, der versucht, der Deutscher ist, der versucht, sich ins System einzugliedern, um halt unerkannt zu bleiben, um durchzukommen einfach.
Ah, okay. Ich check's immer noch nicht.
Ja,
Mach mal die Lyrics auf. Ich glaube,
die Idee dahinter war, dass man diesen Gegensatz hat zwischen dem... Also diesem Ausländer-Ding und diesem deutschen Ding, weil das ist ja auch im Rap immer ein ganz großes Thema, dass man sagt, ja, diese Rap ist halt ein Ding von Leuten mit Migrationshintergrund und die machen das halt cool in Deutschland und die ganzen dummen Almans, die kriegen das halt nicht geschissen und die müssen auf Straße machen und auf hart machen, um irgendwie cool dazustehen.
Ja.
Zeigt sich auch in der Jugendkultur dadurch, dass zum Beispiel die Deutsch-Rap-Fans, die deutsche Wurzeln haben, den Jargon von Leuten mit Migrationshintergrund halt übernehmen und dann Dinge wie
Walla, mach nicht diese.
Inshallah, Amunakoi, Zip, Kachba, all diese Begriffe. Ja. Es geht eigentlich wirklich nur darum, dass er versucht, im System durchzukommen.
Teil von Edgar viel besser
sprachlich. Der war auch sprachlich viel stärker. Das ist halt generell Sinnbild halt auch des kompletten Albums, dass halt für Toni leider halt nicht so gut dasteht. Was jetzt nicht heißt, dass für Toni schlechte Musik macht. Für Toni ist halt nur einer, der wird mit der Zeit halt immer besser. Das hat er ja auch selber mal gesagt, glaube ich, in dem Song Benjamin Button, dass er halt ein bisschen gebraucht hat. Weil zwei Jahre später hat er ja das Album mit Dexter rausgebracht, Yo Picasso, wo er ja dann nochmal richtig durchgestartet ist gefühlt und dann auch wirklich mal seinen Durchbruch hatte und jetzt eher auch bekannter ist als Edgar Wasser.
Ja. Also für mich nimmt das Album sehr ab in der zweiten Hälfte.
Auf jeden
und
Fall.
Es ist längst nicht so catchy. Ich habe auch das Gefühl, dass sie die Lust verlieren bei den Hooks. I don't know. Also
ich glaube, ihnen ist halt auch. Ich glaube, sie haben so die erste Hälfte gemacht, so bis zum 9 etwa, und dann ist ihnen aufgefallen und dann hatten sie noch dieses Diktator von Deutschland Ding und dann ist ihnen eingefallen, Scheiße, wir brauchen noch ein paar Songs. Deswegen ist der Remix drauf, weil das spricht nämlich auch immer dafür, dass es zu wenig Material gibt. Ich glaube nicht mal, dass es zu wenig Material gab, aber sie wollten unbedingt einen Hidden Track haben. Das kann ich mir halt vorstellen. Und weil danach kommen nämlich noch Songs wie Check Uns Aus, Taschenlampe und halt nochmal der Relix und Boom Bidi Bye Bye. Und all diese Songs sind basically eigentlich auch nur so wie Jesus Christus. Das heißt, eine Aneinanderreihung von lustigen Sprüchen, die halt irgendwie Spaß machen sollen, mit irgendeiner Hook auf einem Boom-Bap-Sample-Beat. Hm. Ist zwar ganz spaßig.
Hören sich halt auch chillig an, aber...
Ist halt auch, der ein oder andere Lacher ist halt auch dabei. Zum Beispiel an Halloween erschreck ich Farid Bang, verkleidet als Immanuel Kant. So. Ja, aber im Endeffekt kommt da halt nicht viel bei rum. Und ich muss sagen, der Höhepunkt dessen ist für mich, glaube ich, Taschenlampe, weil Taschenlampe klingt auch wie so ein, also der ist, es geht nicht um den Text.
Okay.
Es geht eher darum, dass der für mich so klingt wie so ein zusammengefreestylter Song.
Welcher von diesen auf der letzten Hälfte des Albums, so ein Track, der hatte so ein richtig cooles elektronisches Sample am Anfang, was richtig geil klang. Weißt du, welches ich meine? War das der? Nee. Du weißt gerade gar nicht, welches ich meine.
Gar nicht.
Soll ich mal kurz reinhören?
Ja,
ich höre mal ganz kurz rein.
Nee, und auf jeden Fall muss ich sagen, das Album verliert dadurch auch super an Fahrt. Ist natürlich spaßig, wenn man den Stil mag. Vor allem Edgar Wasser-Fans mögen ja normalerweise diesen Stil und eigentlich auch Fettoni-Fans. Aber man hat vorher ein sehr themenreiches Album gehabt und jetzt bricht das halt alles ein bisschen in sich zusammen. Ist halt sehr schade. Und ich muss halt sagen, das ist Album auch heutzutage, man kann mit dem Album noch Spaß haben.
Hat man ja auch. Hatten wir ja auch.
Aber ich muss sagen, es ist halt besser, wenn man halt auch wirklich konkreter aus der Zeit kommt und halt auch wirklich den Spaß an Deutschrap damals auch hatte, den zum Beispiel ich hatte oder ein Edgar Wasser und ein Fettoni. Wir haben jetzt eben nochmal nachgeguckt, über welchen Song er geredet hat mit diesem elektronischen Sample und das war nicht jetzt, der auch nicht auf der zweiten Hälfte.
Ja, sorry, ich hab den
aber Film nicht gepeilt. Aber das muss ich aber auch sagen, das ist mir damals halt auch aufgefallen, dass der Song total rausfällt und ich fand den auch großartig.
Und ich liebe so kaputte elektronische Samples sehr.
I know. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das Problem, was man heutzutage mit dem Album haben würde, ist, dass man heute... Wir haben nicht mehr 2013, leider. Das ist so ein Relikt seiner Zeit auch für mich. Und das ist das Problem, wenn du so krasse, zitatbezogene oder so Collage-Musik hast, wo du sehr viele Querverweise machst, dass wenn du nicht in dem Thema drinne bist, dann ist das super
das ist
schwer
das Ding.
Zu verstehen.
Das ist das Ding. Und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte von an der Postmoderne. Jean Baudrillard hat das zum Beispiel kritisiert, dass wir eben in einer Zeit leben, wo es nur noch diese Referenzen gibt und du das gar nicht mehr verstehst, worum es geht, wenn du eben nicht das Original kennst.
Ja.
Und Baudrillard sagt sogar noch viel krasser, es gibt gar keine Originale mehr und wir alle wiederholen einfach ständig nur Referenzen. Und das merkt man ja auch, wenn man so sich Memes auf Instagram oder wo auch
das
immer
ist
anschaut,
halt auch das Ding,
irgendwann merkst du dann, okay, du referenzierst hier ein Meme, was ein Meme referenziert und am Ende kommst du eigentlich nirgendwo an und der Gag ist nicht existent, sondern es geht nur noch irgendwie denselben Witz zu wiederholen, den alle schon wiederholt haben.
Das ist ein bisschen wie mit Twitter einfach, wo halt
ja, auch genau.
Ganz viele Leute das Problem haben, überhaupt reinzukommen.
Darum sind auf Twitter auch alle depressiv übrigens.
Ja, aber es ist ja wirklich so, wenn du auf Twitter halt nicht drinne bist, dann hast du ganz große Probleme, Anschluss zu finden.
Ja, ja, ja.
Und ich merke es halt auch an ganz vielen Freunden, alle, die nicht automatisch schon, weil sie von anderen Meme-Seiten oder von Reddit kommen oder so oder von, ja, was auch immer, wenn die nicht diesen Humor haben, dann kommen die da auch nicht mehr rein. Dann sagen die, ach du Scheiße, das zieht mich ja voll runter, hier sind ja alle total depressiv.
Tja, Edgar Wasser, vielleicht solltest du einfach mal ein bisschen mehr lächeln, anstatt postmoderne Texte zu schreiben.
Und ich fühle mich halt wirklich aber auch gerade ein bisschen schlecht, weil wir kaum über Fettoni geredet haben. Aber ich kann noch mal wirklich nur betonen,
du bist ihm ein paar Mal begegnet, vielleicht triffst du ihn noch mal und...
und dann schlägt er mich zusammen, weil er den Podcast gehört hat.
Das bezweifle ich stark. Aber falls einer von euch beiden das hört, das klang am Ende, glaube ich, ein bisschen despektierlich, aber wir reden ja über das Album, weil das eins von Dennis' Lieblingsalben ist. Und das darf man nicht vergessen, trotz aller Kritikpunkte.
Ich finde, das Album ist auch ein totaler Turning Point bei beiden, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil ich muss sagen, mir haben die Edgar Wasser Sachen davor sehr, sehr gut gefallen. Und danach kam ja dann das das Tourette-Syndrom kam raus. Und damit hat er mich ja nicht mehr so ganz gekriegt.
Ich mag das immer noch sehr gerne.
Das verstehe ich auch total. Und für Tony ging es danach halt steil bergauf mit halt wirklich Yo Picasso und auch das Andorra-Album, wie hieß denn das, wo Modus drauf war? Ich hab's vergessen, dieses unglaublich geile Mixtape, so. Der hat ja erst dann, finde ich, so ein bisschen seinen Stil seinen Stil, mit dem er halt funktioniert hat, wirklich gefunden. Und aber ein Album, das ich nicht missen möchte. So, ich höre es manchmal alle paar Monate nicht, aber immer wenn ich es höre, freue ich mich sehr.
Und er spricht den Text mit 1:1.
Alle Menschen, dir in meiner Umgebung zu tun, mir sehr leid.
Nein, das ist in Ordnung. Mir hat sehr viel Freude bereitet, dir dabei zuzuhören.
Ja.
Also es ist nicht mein liebster Edgar Wasser Release. Von Fatoni habe ich leider nichts gehört. Also kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen.
Doch, ich habe was die Tage angemacht. Du hast, glaube ich, mal wieder nicht hingehört.
Natürlich
du
nicht.
Warst. Ja?
Nein, es fällt mir einfach sehr schwer, aktiv hinzuhören in der Umgebung von anderen Menschen. Deswegen musste ich mir auch die Alben, die wir jetzt hier besprochen haben, nochmal in Ruhe mit Kopfhörern auf dem Sessel anhören.
Jonas hört normalerweise Industrial, experimentelle Musik, Ambiente.
Und Pop.
Und Pop. Und ja, meine so, ja, ich kann. Ich habe Probleme mit dem Zuhören.
Digga!
Das ist doch jetzt Quatsch.
Ja, klar. Das war's mit Plattenbau. Willst du noch abschließend irgendetwas sagen? Vielleicht.
Deutschrap ist ein Lied, in dem es um Deutschrap geht.
Dem schließe ich mich an. Es ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her, seit Dennis und ich von uns hören lassen haben. Im November war das letzte Mal, um genau zu sein. Und die Gründe dafür sind genauso vielfältig wie uninteressant, deswegen will ich darüber auch gar nicht reden. Wir wollen aber beide wieder loslegen und das Ganze auch wieder regelmäßiger machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze inhaltlich zumindest in eine andere Richtung geht, zumindest was meine Seite angeht. Mein Musikgeschmack hat sich sehr weiterentwickelt und verändert in der letzten Zeit. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, warum nicht so regelmäßig Folgen von Plattenbau erschienen sind. Es ist einfach so, dass wir viele Folgen schon vorher aufgenommen haben und mich plötzlich die Themen dann nicht mehr so interessiert haben, was den Schnitt nochmal erschwerlicher gemacht hat. Und naja, wir machen das Ganze eben hobbymäßig und nicht professionell. Trotzdem versuchen wir jetzt auch nächsten Monat wieder da zu sein. Das ist dann im Juli und dann auch wieder genau den 13. zu treffen. Ich hoffe, ihr seid vielzählig dabei. Oder auch nicht, aber habt zumindest Spaß dabei und wir hören uns. Bis dann.